Das Krankenhaus der Zukunft. Der KMA-Podcast mit Dr. Tobias Krick.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Das Krankenhaus der Zukunft, dem KMA-Podcast. Mein Name ist Tobias Krick und heute sprechen wir mit Wirtschaftspsychologin und Autorin Vera Starker. Mit ihr wollen wir uns anschauen, wie man durch einfache Veränderungen ein konzentriertes und fokussiertes Arbeiten in Krankenhäusern ermöglichen kann und warum das dem Personal und auch den Patientinnen und Patienten helfen würde. Liebe Vera, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, was verbindet dich mit dem Thema New Work und speziell dem Thema fokussiertes Arbeiten im Krankenhaus? Und warum bist du genau die richtige Person, um mit uns darüber zu sprechen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal, Tobias. Ich denke, die Zuhörenden können das wahrscheinlich erst hinterher sagen, warum ich die Richtige bin, aber ich probiere es mal. Ich beschäftige mich seit circa 20 Jahren mit dem Thema Transformation, also Veränderungsprozessen in Organisationen. Wann die gelingen, warum die gelingen, warum die nicht gelingen, das ist ein Fokus von mir. Und ich habe mich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Arbeit im Gesundheitswesen eigentlich funktioniert und wie da eine Veränderung gelingen kann. Ich habe dann mit dem David Ruben Thies, der ja nicht so gänzlich unbekannt ist, Geschäftsführer von den Waldkliniken Eisenberg, das Buch New Work in der Medizin geschrieben, wo wir überhaupt mal ein Modell entwickelt haben, wie kann denn eigentlich ein anderes Arbeiten in Kliniken aussehen. Und ein Faktor dieses New Work Modells ist das Thema konzentriertes Arbeiten, mit dem ich mich insgesamt seit 4 Jahren schon beschäftige, auch mit der Studienlage seit 4 Jahren beschäftige. Und daraus ist dann eben nochmal die neue Publikation Focus Hospital entstanden, weil das meines Erachtens eins der Top-Themen unserer heutigen Zeit ist. Wir sind im Overflow von Informationen. Wir sind in einer Informationsdichte, die wir so bislang noch nicht kannten. Und deswegen müssen wir uns mit Fokussierung aus meiner Sicht beschäftigen, in jeder Organisation, aber in Kliniken insbesondere. Aber da kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch drauf zu sprechen.
Absolut, okay. Es hilft schon mal, um einzuordnen, wie du denkst, beziehungsweise wo du herkommst. Wie heute sprechen wir ja insbesondere über dieses Thema, du hast es eben schon gesagt, fokussiertes Arbeiten oder auch Focused Hospital. Und wenn man das so hört, stellt man sich ja vielleicht die Frage, okay, es gibt offensichtlich ein Modell, ein Konzept, Focused Hospital. Und es gibt Krankenhäuser, die sind keine Focused Hospitals, ja. Was würdest du sagen, kennzeichnet denn normale Krankenhäuser, also die nicht focused sind, sind die unfokussierte Krankenhäuser? Wie unterscheidet sich das zum Konzept des Focused Hospitals?
Also ich würde sagen, das unfokussierte Krankenhaus ist das normale Krankenhaus. Wodurch würde sich das auszeichnen? Auf jeden Fall jede Menge Bürokratie, jede Menge Arbeit, die grundsätzlich nicht sein müsste, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehr störungsintensive Arbeitsprozesse. Also ich war mal in der Notaufnahme mit meiner Tochter und da, während die Ärztin dann den Bericht schrieb, klingelte so laut das Telefon über den gesamten Flur. Das war also wirklich kaum auszuhalten. Ich habe sie dann gefragt und dann hat sie gesagt, nee, das ist ja normal, irgendeiner muss es ja hören und rangehen. Das wäre für mich so ein ganz typischer Alltag aus so einem unfokussierten Krankenhaus, wo es eben keine Zuordnung gibt, keine guten Prozesse, die auch die arbeitsschützend in Bezug auf das Personal sind. Und alle 4 Minuten ist so der Schnitt, alle 2,5 Minuten im Notärztebereich. Und wir reden aber hier nicht von patientengetriebenen Unterbrechungen, sondern wir reden von prozessbedingten Unterbrechungen. Haben wir mal, können wir mal, viel kommt durch Angehörige. Also da ist ein Haufen von Arbeitsunterbrechungen zu sehen, die es nicht bräuchte.
Okay, also im Kern geht es darum, dass Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, zu häufig unterbrochen werden im Rahmen ihrer Prozesse. Unterscheidet sich das denn zwischen den einzelnen Berufsgruppen? Gibt es da große Unterschiede zwischen Ärzteschaft, Pfleger, vielleicht auch Management? Sind die auch oft unterbrochen? Kannst du da mal drauf eingehen?
Also in der Pflege gibt es eine sehr groß angelegte Untersuchung vom Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, dass der Patient mit seinen Bedürfnissen erst an 12. Stelle dieser Unterbrechungen kommt. Das heißt, Pflege in dieser Allansprechbarkeit, wie wir sie irgendwie kennen, und Pflege löst ja irgendwie auch immer alles, das hat dazu geführt, dass Pflegefachkräfte eigentlich ununterbrochen in so einem Modus von Ansprache sind. Das ist bei der Ärzteschaft einen Tacken besser. Allerdings sehen wir da natürlich auch andere Schichtdynamiken, also Arbeitsschichtdynamiken, so dass das im Ergebnis sich nicht unterscheidet, muss man sagen. Und was das Management anbetrifft, dazu haben wir selber geforscht mit der digitalen Tagebuchstudie und die Fragmentierung, also die Arbeitsunterbrechung und auch das Multitasking, also mehrere Dinge gleichzeitig zu versuchen zu tun, nimmt nach oben hin auch weiter zu. Und das hat natürlich ganz massive Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten auch, weil es einfach eindeutig schlechter wird. Insofern würde ich sagen, hat jeder so eine spezifische Fragmentierung, die auch an der Wertschöpfung liegt oder an der Arbeit liegt, die derjenige oder diejenige tut. Insgesamt sind aber die Zahlen überall so hochfrequent, dass wir nicht von gesundem Arbeiten sprechen können.
Okay, soweit verstanden. Jetzt schwenken wir mal den Blick rüber zum idealen Focused Hospital. Also wenn wir sagen, in einem normalen Krankenhaus gibt es eben diese vielen Unterbrechungen, wie sieht denn dann die Arbeit im Focused Hospital aus? Und vor allem, welche Konsequenzen hat das vielleicht auch für die einzelnen Personen, die dort arbeiten, aber auch für Patientinnen und Patienten?
Also in den USA, wo es ja eine Fehlermeldepflicht gibt, ist das Thema Arbeitsunterbrechung führt unter den Top 5 der Todesursachen in den USA, sodass da schon sehr viele Ansätze ausprobiert wurden, wie man eigentlich zum Beispiel während der Medikamentenausgabe oder schwerwiegende Entscheidungen die Menschen, die das tätigen, nicht unterbricht. Wir wissen, dass auch kurzzeitige Unterbrechungen von ungefähr 2 Sekunden die Fehlerquote verdoppeln können. Also insofern würde man ein fokussiertes Unternehmen, eine fokussierte Krankenhausorganisation daran erkennen, dass es deutlich ruhiger ist. Ja, also auf den Gängen, in den Patientenzimmern oder auch im Aufnahmebereich, weil wir in einem fokussierten Hospital ja nicht nur gucken auf die Arbeitsunterbrechung an sich, sondern wir gucken insgesamt die Arbeitsorganisation an. Wie sind eigentlich die Räume gestaltet? Wie läuft die Kommunikation? Wie wird die Technik eingesetzt? Also wir sehen zum Beispiel in Waldkliniken Eisenberg, da gibt es eine vollständige digitale Patientenakte. Die haben ein deutlich unterbrechungsfreieres Alltagserleben da, weil sie schlicht Informationen überall an jeder Stelle, an jedem Computer erreichbar haben, einander nicht mehr fragen müssen. Wir reden auch über Führung. Wie kann denn eigentlich fokussiertes Arbeiten, auch über fokussiertes Führen gestärkt werden? Wir reden über Teamarbeit, weil wir auch sehen, dass zwischen den Berufsgruppen unter Umständen auch nach wie vor Ressentiments, also Vorbehalte bestehen. Und das auch dazu führt, dass wir keine Teamprozesse leben an manchen Stellen. Das führt auch zu verstärkter Unterbrechung. Wir reden über eigenes Verhalten. Also wenn ich eine Schichtpause habe und mich in der Schichtpause mit dem Handy hinsetze, selbst wenn ich Facebook gucke, für mein Gehirn ist das wie weiterarbeiten. Also wir müssen auch gucken, kann eigentlich Selbstfürsorge, Pausen machen, Aufmerksamkeitsfokussierung, also wo lege ich meine Aufmerksamkeit hin? Wie kann das eigentlich gut gelingen in einem fokussierten Hospital, dass das auch investiert, aktiv investiert in die Resilienz der Beschäftigten? Und last but not least gucken wir auch auf die Kulturebene. Inwieweit werden eigentlich Outcomes gemessen? Weil das auch ein Teil ist von Fokussierung. Ich tue etwas und ich möchte das Ergebnis sehen. Das ist Fokussierung. Wenn ich die Ergebnisse nicht sehen kann, dann fehlt mir quasi dieser Teil von Selbstzufriedenheit. Also das war so ein kurzer Lauf jetzt durch die Dimensionen. Genau, die wir da anschauen. Das ist nicht eindimensional. Das ist nicht einfach Störungen weglassen und dann wird alles gut, sondern wir müssen an mehreren Rädern drehen, damit insgesamt ein Klima entsteht, in dem sehr viel fokussierter und konzentrierter gearbeitet werden kann.
Finde ich sehr spannend. Also vielen Dank schon mal für die Darstellung. Wir tauchen da auch gleich noch ein bisschen genauer ins Detail ein, wie man das denn umsetzen kann. Das war ja jetzt immer noch auf einer eher Metaebene. Mir liegt noch die Frage auf den Lippen. Vorhin hattest du von alle 4 Minuten wird eine Person unterbrochen gesprochen. Wie viel Zeit benötigt man denn oder was würdest du sagen, wie lange sollten denn Menschen in Krankenhäusern fokussiert arbeiten können, um von einem fokussierten Arbeiten zu sprechen? Ja, also wenn das 4 Minuten das Minimum wäre, was wäre denn wünschenswert?
Also das eine ist, die eine Dimension ist, dass wir Eine Stunde konzentriertes Arbeiten können wir abends am Cortisolspiegel ablesen, weil es so schon das Stresslevel senkt. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass man eine Stunde am Tag fokussiert arbeiten kann. Aber wenn man das mehr über die Tätigkeiten sich anschaut, wenn man sagen würde, die Verwaltungsarbeit, die da zu tätigen ist, leider, wenn man die schon ungestört tun könnte, wäre man nicht nur sehr viel schneller und effektiver, sondern für unser Gehirn ist das quasi nicht wie Arbeit, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren und ununterbrochen daran auch arbeiten können. So, das hieße, wenn man sagen würde, die Verwaltungsarbeit findet in Räumen statt, wo sie ungestört durchlaufen kann. Wir verlieren, vielleicht das als kleiner Einschub, bei jeder Unterbrechung mindestens 15%, die Aufgabe länger dauert, bis zu 28%. Das heißt, das hat auch eine zeitliche Relevanz, ist nicht nur ein Stressor, hat auch eine große zeitliche Relevanz. Der zweite Punkt ist die Medikamentenausgabe, der Klassiker. Können denn eigentlich die Menschen, die das tun, das in Ruhe tun? Und ja, da gibt es schon Kliniken, die schon für Ecken und Nischen gesorgt haben, wo das irgendwie geht und für Räume, wo das geht, aber das ist leider noch nicht Standard. Genauso die Ärzteschaft, wenn die ihre Berichte schreiben, können die das irgendwo ungestört tun? Können sie das vielleicht sogar auch zu Hause tun, damit sie nicht gestört werden? Das sind so Fragen, die sich stellen und ich würde es immer eher nach der Tätigkeit quasi ausrichten und nicht summarisch betrachten.
Das macht Sinn auf jeden Fall. Es macht insbesondere dann Sinn, wenn man sich vielleicht jetzt auch die Frage stellt, es klingt da in der Theorie alles sehr gut, aber stellen wir jetzt mal vor, ich bin Klinikgeschäftsführung oder ärztliche Leitung oder ich beschäftige mich auf jeden Fall genau mit diesem Thema Focused Hospital und möchte das bei mir einführen in der Klinik. Hast du für diese Person, hast du für uns mal so ein paar Basistipps, womit man anfangen sollte? Ja? Also ich möchte jetzt dafür sorgen, dass das Personal fokussierter arbeiten kann, dass sie sich mehr auf einzelne Aufgaben konzentrieren können. Wo fängt man da an?
Also für mich fängt es immer mit einer Information an. Also das hieße, ich würde den Entscheidern auf Klinikebene immer empfehlen, anzufangen, sich mit dem Thema zu befassen. Es gibt jede Menge Studien dazu, die zeigen, wie hoch Erschöpfung und Stress sind, wenn wir eine hohe Fragmentierungsquote haben. Es gibt sehr viele Studien dazu, was das bedeutet für die Leistungsfähigkeit. Und insofern finde ich dieses wofür sollte ich das machen, es muss der Anfang sein.
Also würde man dann auch quasi einmal analysieren, wo stehen wir denn eigentlich jetzt gerade? Also wie ist es in unserem Haus? Wie oft wird da unterbrochen? Oder arbeitet man dann eher mit allgemeinen Zahlen?
Nee, wir messen, wenn wir so einen Prozess machen, messen wir immer vorneweg diese fünf Dimensionen, die ich vorhin benannt habe. Und wir messen auch noch ein paar andere Parameter, sodass wir sehr genau sagen können, wo sind eigentlich die Herausforderungen? Weil wir nicht nach diesem Motto, viel hilft viel und jeder muss durch alles durch, quasi so einen Prozess gestalten, sondern um mal im medizinischen Sprachgebrauch zu bleiben, mikroinvasiv. Und dafür müssen wir messen. Wir messen vorne, wir messen hinten, um zu zeigen, welche Veränderung hat sich ergeben. Also nochmal zurück auf die Frage. Ich würde sagen, erstmal fängt es an mit der Information. Wofür sollte ich das eigentlich tun? Warum ist Fokussierung heute so wichtig? Warum war es nicht vor 20 Jahren so wichtig? Warum ist das heute ein anderes Thema? Und dann kommen natürlich diese ganzen Fakten von Informationsdichte, in der wir mittlerweile leben, digitales Zeitalter. Aufmerksamkeitsökonomie, Stichwort, ne? Wir sind permanent in Aufmerksamkeitswechsel. Wir haben selten Feierabend. Wenn wir nach Hause kommen, dann machen wir eigentlich noch weiter mit, ich muss noch den Müll runterbringen, den Hund rausführen und das Paket von der Nachbarin abholen. Also wir sind alle in diesen Mustern ein Stück weit gefangen. Das ist nicht klinikspezifisch. Und deswegen sollte die Arbeit oder hat die Arbeit, der Arbeitsort, das Potenzial, ein wirklich guter Ort zu sein, wo man sich fokussiert mit seinen Fachthemen auseinandersetzen kann. Das wäre für mich so ein erster Start, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal sein eigenes Arbeitsverhalten anzugucken. Wir legen auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführerinnen manchmal einfach so eine Strichliste nebenan, die wir auch für die Studie genutzt haben und sagen, einfach mal an drei Messzeitpunkten eine Strichliste führen, wie oft man selber unterbrochen wird oder wie oft man sich selber unterbricht. Und dann kann man schon ganz gut sehen, wie viel Zeit man dabei verliert und in der Regel auch, wie das Stressempfinden sich verändert.
Okay, und danach? Also das ist jetzt der erste Schritt. Was würdest du danach tun?
Na, wir bei uns anrufen. Das wäre okay. Vielleicht der nächste Schritt.
Alleine hin.
Nein, aber Scherz beiseite. Ich bin ja immer auch für Messungen. Na, wir wissen ja gar nicht, wie es ist. Und wir müssen uns wegbewegen von gefühlt. Und deswegen finde ich diese Messung, und man könnte sogar sagen, wir machen diese Messung, ohne gleich den Prozess machen zu müssen. Sondern wir gucken einfach mal rein, wie ist es denn bei uns? Wo stehen wir denn da? Und auf Basis dieses Ergebnisses würde man sowieso erstmal eine Strategie entwickeln, wo will man eigentlich hin? Was wäre denn für genau diese Klinik der optimale Zustand? Wie will man, wie das Personal das erlebt? Wie will man, wie das die Patienten das erleben? Und dann würde man gucken, in welchen Handlungsfeldern würde man dann was tun? Und inwieweit das überhaupt extern begleitet werden muss, das ist eine völlig sekundäre Frage, weil wir haben zum Beispiel dieses Buch geschrieben, damit Kliniken das auch sehr selbstständig an vielen Stellen tun können und sich da auch selber helfen können, ohne dass direkt so eine Berater-Riege quasi ins Unternehmen reinrauscht. Das fokussierte Hospital ist nicht so zu denken, dass die Berater von außen kommen und Lösungen parat haben, sondern dieser Prozess, und das ist, finde ich, sehr wichtig, stellt Fragen. Und zwar in einem sehr komprimierten Format an die Beschäftigten selbst. Die entwickeln in den Teams die Lösungen. Und deswegen ist es auch immer passend für das, was die jeweiligen Personen tun. Und sie selber setzen das auch um. Wir messen hinterher nochmal, wie das gelungen ist mit der Umsetzung. Wir stehen auch natürlich dahinter, wenn es Fragen gibt, gar keine Frage. Aber die Beschäftigten selbst entwickeln die Lösung für die in der Befragung gezeigten Herausforderungen.
Okay, verstanden. Finde ich nachvollziehbar. Ich habe ja natürlich im Vorfeld auch in dein Buch reingelesen, oder komplett habe ich es nicht gelesen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe mir die wichtigsten Punkte genau angeschaut und insbesondere natürlich auch nochmal diese fünf Handlungsfelder mir angeschaut. Und dann gibt es da auch noch diese sogenannte The Focused Hospital Haltung. Ja? Vielleicht können wir nochmal, wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Du hast sie immer mal wieder angesprochen, diese fünf Handlungsfelder, aber könntest du uns vielleicht nochmal für jedes der fünf, ich nenne sie nochmal, es ist Arbeitsorganisation, es ist Kultur, es ist Führung, es ist das eigene Verhalten und es ist Kooperation. Könntest du da nochmal ganz explizite Beispiele geben, was man da konkret tun kann und was es mit dieser The Focused Hospital Haltung auf sich hat?
Also die Arbeitsorganisation, gebe ich einfach mal zwei kurze Beispiele. Wo können Räume für konzentriertes Arbeiten entstehen? Wir haben in Kliniken häufig ein Raumproblem, dass es nirgendwo eine Ecke gibt, wo man wirklich Dinge mal konzentriert erledigen kann, was zu dieser hohen Unterbrechung führt, etc. pp. Insofern wäre das so eine ganz klassische Frage, welche Tätigkeit könnte man wo eigentlich konzentriert machen? Und es muss kein Einzelzimmer sein. Wir haben auch eine Klinik, die haben einen Aufenthaltsraum quasi umfunktioniert zu einer Art Bibliothek. Also wird nicht gesprochen, wird nicht gegessen, sondern da setzen sich die Menschen rein, die sagen, ich muss mal ganz kurz diese Akte jetzt in Ruhe hier abschließen oder ich muss was auch immer tun. Das heißt, da wird in Ruhe gearbeitet. Der zweite Punkt wäre aber auch die Fragestellung der Flexibilisierung der Arbeitsmodelle. Weil wir häufige Stressoren darüber haben, dass die Arbeitsmodelle zu unflexibel sind. Und wenn ich schon mit gestresst quasi in die Klinik reinkomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Tag über sehr fokussiert und auch ungestresst, sage ich mal, arbeiten kann, deutlich geringer. Das wären so Fragen rund um die Arbeitsorganisation, also zwei dieser Fragen. Beim Thema Führung ist schon auch das Thema Selbstführung. Wir sehen ja, dass die Karrieren im Gesundheitswesen auch darauf aufgebaut werden, dass überbeanspruchend gearbeitet wird. Mir hat ein Klinikgeschäftsführer gesagt, der ist so Mitte 50, würde ich jetzt mal vorsichtig schätzen, gesagt, er hat das erste Mal wirklich richtig ein Wochenendegefühl gehabt. Das ist schon krass. Also das muss man sich...
Traurig.
Ja, es ist traurig. Ne? Das heißt, wir müssen da über Selbstführung auch sprechen. Wann ist das eigentlich relevant, wie es mir selber geht? Und wenn Führungskräfte das für sich selber tun, dann sind sie auch ganz anders in der Lage, das in die Führung zu übertragen. Mhm. Und da haben wir noch einen Weg. Wir sprechen aber auch über Empowerment. Also Na, wie können wir eigentlich über die Führung den Mitarbeitenden die so stärken, dass sie in diesem Alltag gut klarkommen? Wir sehen beim Hartmann-Bund, bei den Studien, dass gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen im Ärztebereich massiv überfordert sind. Wir haben eine steigende Burnout-Rate. Also wir haben einfach Probleme, denen wir uns auch über die Führung stellen müssen. Und das nimmt auch ein Focus Hospital auf, weil all das hindert uns natürlich daran oder hindert diese Menschen daran, fokussiert und patientenorientiert zu arbeiten. Das Thema Kooperation,
gerne. Ja, mit dem Führungs-, mach gleich gerne weiter, weil ich finde das immer so besonders wichtig, das nochmal zu betonen, dass gerade in der Ärzteschaft ja Führung so eine zweigeteilte Sache ist. Ich muss einerseits meine Arbeit erledigen und die ordentlich machen und die gut machen und mich darauf konzentrieren. Und das ist die ärztliche Tätigkeit. Und Führung kommt noch irgendwie mit drauf, ne? Weil die meisten sind ja keine Führungskräfte, die sich nur auf Führung konzentrieren können. Und sie kriegen es auch nicht richtig beigebracht. Wie führe ich denn jetzt eigentlich Teams als Ärztin, als Arzt? Und da auch von eurer Seite zu unterstützen, finde ich natürlich besonders sinnvoll.
Also für uns ist die Frage immer, wie kann das gut funktionieren? Ja, das ist, das, also haben wir eine Einigkeit über den Zielzustand und wie kann das gut funktionieren? Und da spielt Führung eine Rolle. Und zwar weniger in dieser vorgesetzten, untergebenen Logik, sondern in einer, als Führungskraft mache ich das möglich, dass mein Stationsteam gut arbeitet, Logik. Und das ist wirklich ein großer Paradigmenwechsel zu dem, wie wir Führung früher verstanden haben. Und wir haben ja im Klinikbereich wie in anderen Expertenorganisationen auch sowieso immer eine duale Führungslogik. Wir haben einmal die Fachentscheiderlogik, also es ist einfach die ärztliche, fachliche Hierarchie, die wir haben. Und wir haben auf der anderen Seite eben die, ich sag mal, diese Karrierestufen, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Und die Überschrift muss sein, das medizinisch Optimale zu ermöglichen, das ist quasi die fachliche Hierarchie, und die Teams zu unterstützen, optimale Arbeit zu leisten. Und das ist quasi der beziehungssteuernde Anteil an der Führung. Mhm. Und das ist eine Herausforderung, da muss man nicht in der Klinik sein, das ist grundsätzlich für Menschen eine Herausforderung, aber im klinischen Bereich, wo das so wenig Raum hat, ist das natürlich, ist das ein Thema.
Absolut. Besonders gut, dass du es nochmal betont hast. Okay, jetzt haben wir zwei erklärt, nämlich Arbeitsorganisation und Führung. Mit welchem der fünf möchtest du weitermachen?
Na, ich würde mit der Kooperation anschließen, die aus unserer Sicht, aus Sicht eines Focus Hospitals, muss nicht alles mehr durch die Hierarchie laufen, was Entscheidungen anbetrifft, sondern wir würden gucken, wie viel können die Teams eigentlich selber gestalten und entscheiden. Inwieweit ist es eigentlich möglich, dass die im Team die Arbeit selber organisieren und wofür braucht es noch Führung? Ja, das ist dann der beziehungssteuernde Teil, auch der Entscheidungsteil, aber nur natürlich, soweit nicht der Diagnosevorbehalt greift. Das ist ja völlig selbstverständlich. Den gibt es und den gibt es auch in der Fachhierarchie. Aber fernab davon können Teams sehr viel selber entscheiden. Und also sortieren wir das ein Stück weit aus. Wir würden auch die Verwaltung damit reinstricken, weil auch die Verwaltung für uns ein Ermöglicher ist, dafür, dass optimale medizinische Leistung erfolgen kann. Und wir sehen in vielen Kliniken mehr so ein die dagegen wir da, also so die Verwaltung gegen den Rest der Welt und umgekehrt. Und das ist wenig hilfreich. Ja. Das heißt, wir gucken, wie kann auch die Verwaltung den medizinischen Teams optimale Leistung ermöglichen. Und last but not least, den Klassiker, multiprofessionelle Teamarbeit, also den wirklich konsequenten Abbau von berufshierarchischen Vorstellungen. Ne? Ärzte sind besser als Pflege, Pflege ist besser als lalala. Und am Ende kommt die Verwaltung. Das defokussiert uns sehr stark, muss man sagen. Ne? Da muss man nur mal, wenn man in die Pausenräume reingeht, dann sieht man, guck mal, hier sitzt nur die Pflege, im anderen Pausenraum sitzen nur die Ärzte. Und wenn man dann hört, wie die übereinander sprechen, da weiß man schon Bescheid, ein Stück weit. Also das provoziert Ärger, das defokussiert. Insofern ist dieses gezielte Arbeiten an Teamarbeit, an multiprofessioneller, ein großer Gewinnbringer. So, wenn wir dann auf eigenes Verhalten gucken, dann sehen wir...
Der nächste Aspekt, nur nochmal, das
genau, ist klar. Genau, der nächste der fünf Aspekte. Da sehen wir sehr stark, dass die Pausenkultur sehr von diesem auch altruistischen Gedanken geprägt ist, ne? Alles andere ist wichtiger als ich selber. Das führt dazu, dass Pausen oft nicht genommen werden. Das ist bei der Ärzteschaft noch ein Stück schlimmer, wenn wir das so beobachten. Und dass, wenn wir aber sehen, was Pausen für das Gehirn bedeuten, um danach wieder fokussiert und auch konzentriert arbeiten zu können, dann brauchen wir ein anderes Verständnis von Pausen und damit auch ein anderes Verständnis von Selbstfürsorge. Der zweite Punkt ist, das haben wir in der Studie sehr klar gesehen, dass wir alle ein Stück weit auch darauf schon trainiert sind, ständig diese Aufmerksamkeitswechsel zu haben. Ne? Ich mache das, dann gucke ich mal kurz bei dem nach, dann mache ich das, dann gucke ich mal kurz bei dem nach. Das sind nicht nur die Unterbrechungen, sondern das ist auch schon ein Training von dem, was in unserem Gehirn abläuft. Und das wieder rückzutrainieren, ne, zu sagen, ich mache jetzt das. Ich mache nur das, was ich jetzt hier tue. Man könnte das auch mit Achtsamkeit überschreiben, ist auf jeden Fall sofort regenerativ. Also ich gebe ein Beispiel aus einem Zentrum für Nephrologie. Da hängen die Patienten dann an die Nadel da für die, also ich weiß nicht technisch wie genau, wie das heißt, auf jeden Fall für diese Nierenwasch- oder Blutwaschmaschinen und wurden währenddessen ständig gestört. Das hat die jetzt erfahrene Kollegen nicht so gestört, weil die das schon gewohnt sind, schon darauf trainiert sind, hat sie auch gestresst, aber nicht so doll. Für die Jüngeren war das immens. Und das hat dazu geführt, dass die unter Stress geraten sind. Dann haben die diesen Anhängevorgang an die Geräte, an die Nadeln nicht gut hingekriegt. Das hat die Patienten gestresst. Aber die Patienten gestresst waren, waren natürlich auch wieder die Behandler gestresst. Und es hat dazu geführt, dass alle permanent in diesem überall hingucken, alles parallel machen Modus gelandet sind. So. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, die Anhänge- und Abhängezeiten sind störungsfrei. Das heißt, das medizinische Fachpersonal konnte sich vollständig fokussieren, konzentrieren auf den Patienten, nur auf das. Single-Tasking nennt sich das. Das ist das Gegenteil von Multitasking. Das hieße, diese Vorgänge vom An- und Abhängen wurden viel schneller und auch viel angenehmer für die Patienten, weil die natürlich diese Stress, weil sie selber auch, das ist ja unangenehm, in Teilen unter Stress standen, vor allem die neueren Patienten. Und das daran sieht man, wenn man das ermöglicht, dann geht man da raus und dann kann man auch wieder sich ins Getümmel stürzen. So, das heißt, wir müssen ein bisschen trainieren, nur das eine zu machen. So, und beim eigenen Verhalten ist eben auch noch sehr wichtig aus meiner Sicht, es wird sehr viel geschimpft in Kliniken, also so auf Gruppenebene. Und wir versuchen auch immer zu verdeutlichen, was dieses Schimpfen eigentlich für Auswirkungen hat. So auf das eigene Erleben, auf den eigenen Stoffwechsel und was man daran tun kann, das zu verändern. Das nennt sich Aufmerksamkeitsfokussierung, wo gucke ich eigentlich hin? Gucke ich auf das Gute, das Glas halb voll, halb leer. Und da ist auch ein ganz großes Feld in Kliniken, in vielen, die wir sehen, dass es den Menschen auf den Stationen, die gar nicht so viel schimpfen, viel besser geht, als auf den Stationen, wo viel geschimpft wird.
Ja.
So, und der fünfte.
Nicht nur in Kliniken, würde ich sagen.
Ja.
Im gesamten Gesundheitswesen haben wir diesen Bias zu Negativity. Aber ja. Wir müssen ja irgendwo mal anfangen. Dein fünftes, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nee, ich finde, das ist ja sehr wichtig, weil die, vielleicht bleiben wir doch nochmal kurz da, weil dieser Negativity-Bias, den du benennst, also dass unser Gehirn mehr Rezeptoren für Negatives hat als für Positives, das macht ja Sinn aus der Perspektive des Überlebens. Ne? Wenn ich mich für die schöne Blume mehr interessiere als für den Säbelzahntiger, ist schlecht. Dann war ich in der Regel Geschichte. Der Punkt ist, dass ja insgesamt wir in Deutschland mit so einer starken Erschöpfung zu kämpfen haben und auch ganz viel Empörung zu kämpfen haben. Und Kliniken sind ja letztendlich wie so ein Schmelzpunkt für alles, was in der Gesellschaft passiert. Also alles, was da draußen passiert, liegt irgendwann in der Klinik auf dem Tisch. Ob in der Notaufnahme oder regulär stationär, völlig wurscht. Das heißt, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und in Kliniken arbeiten, haben massiv auch immer alle gesellschaftlich relevanten Themen auf dem Tisch. Und dafür müssen wir sie vorbereiten. Dafür müssen wir sie stärken, damit sie mit diesem Schmelzpunkt oder an diesem Schmelzpunkt gut umgehen können. Und da ist die Selbstfürsorge heute einfach viel wichtiger als vor 15 Jahren noch oder vor 20 Jahren. weil sich da draußen so viel verändert hat. Und das führt quasi direkt auf die Kulturebene, den fünften dieser Handlungsfelder, weil das nämlich das System, also es die Klinik als System, als soziales System anguckt. Da sagen wir nicht, das Individuum muss besser für sich sorgen. Auf der Kulturebene gucken wir, wie kann die Organisation an sich resilienter werden, robuster werden, auch gegen die Krisen, die da sind. Und das ist eine Frage, die kann man quasi nicht mehr über das Individuum klären, sondern die müssen wir strukturell uns angucken. Das ist das, was wir bei Kultur anschauen. Wie können wir eigentlich strukturell Resilienz aufbauen? Wie können wir anders mit Konflikten umgehen? Wir sehen zum Beispiel die allgemeine Aggressionsentwicklung, die ja auch in Kliniken stattfinden, Übergriffe auf Klinikpersonal, das häuft sich ja. Das ist ja, ich komme ja aus Berlin, das ist ja nicht nur in Berlin so, muss ich mal zur Ehrenrettung meiner Stadt sagen, auch wenn es vielleicht hier ein bisschen häufiger ist. Das heißt, wir gucken da strukturell, wie können wir eigentlich ein Konfliktmanagement etablieren, Deeskalationstechniken, auch den Menschen, also die darin trainieren, wie können wir das System resilienter machen und das habe ich vorhin schon erwähnt, die Messung von Outcomes. Weil ein wesentlicher Teil von der eigenen Arbeitszufriedenheit ist bei Menschen, wenn sie das Ergebnis sehen von dem, was sie tun.
Ja.
So, jetzt haben wir teilweise, also gerade in den großen Kliniken, haben die Patienten bis zu 40 Kontakte zwischen Pflegefachkräften, Ärzten, wechselnde Schichten etc. pp. Das heißt, diese unmittelbare Zuordnung, das ist etwas, was ich geschafft habe. Da habe ich geholfen, hier habe ich geheilt. Das haben wir oft nicht mehr. Und das wiederherzustellen, heißt auch, ein Stück weit anders Prozesse zu schneiden. Und da will ich nochmal die Waldkliniken Eisenberg benennen. Da hat jede Pflegefachkraft seine Patienten. Und zwar in einer sehr guten, da sind wir nicht bei 1 zu 13, sondern da sind wir so bei 1 zu 8. Und das heißt, die Pflegefachkraft sagt, ich bin verantwortlich für diese 8 Patienten. Ich begleite die von A bis Z. Und ich erlebe quasi die Wirksamkeit, wenn die entlassen werden, bin ich ein Teil davon, dass das funktioniert. Und das ist eben auch eine Kulturfrage. Ermöglichen wir den Menschen im Gesundheitswesen, dass sie stärker dieses Erlebnis auch geteilt bekommen, weil sie dann nach Hause gehen und wieder wissen, warum sie diesen Beruf mal ergriffen. Ja, also sie sind dann nicht nur ein Funktionsrädchen in einer großen Klinik, sondern na, sie sehen ihren eigenen Handlungsanteil und die Relevanz davon.
Ja, finde ich sehr nachvollziehbar. Klingt gut. Mir tun sich da schon unendlich viele weitere Fragen wieder auf. Also wir haben gleich noch einen Fragenteil, wo es um konkrete Methoden und Techniken geht. Also insbesondere, wenn ich sowas höre wie strukturelle Resilienz aufbauen in einer Klinik, dann frage ich mich natürlich, du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, wie man das machen könnte, aber ob es da auch ganz spezifische Methoden gibt. Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, die The Focused Hospital Haltung, die ich erwähnt habe, die würde ich gerne mit dir jetzt auch noch mal kurz durchgehen. Was ist das? Was hat es damit auf sich?
Also die Haltung ist letztendlich so ein bisschen, also mein Neudeutsch sagen viele dazu Mindset. Ja, also das, ja. Mit welcher Haltung gucke ich eigentlich da drauf? Und für uns, die wir das geschrieben haben, war so diese wichtigste Haltung, zu sagen, dass es eine Relevanz hat, wie es den Menschen geht, die im Gesundheitswesen arbeiten.
Als Grundannahme.
Weil es sind eben keine Produktionsfaktoren. Das ist ja keine Fabrik. So. Ja. Und wir gehen immer ein Stück weit davon aus, dass den Menschen, dass sie diesen Beruf ergriffen haben, ob das ist es wirklich völlig wurscht, ob das Pflege ist oder Ärzteberufe oder ob man Hebamme oder Physio ist, wirklich wurscht, dass das ausreicht, dass die ihre Berufung gewählt haben, dass sie quasi damit dann zufrieden sein dürfen. Und das sehen wir überhaupt gar nicht so, sondern wir sagen, wir brauchen die Haltung, dass es wichtig ist, wie es diesen Menschen geht. Und deswegen würde ich auch in der Klinik zum Beispiel, wo Geschäftsführung sagen, naja, also die dramatisieren hier aber auch ein bisschen, ne, habe ich kürzlich noch gehört, würde ich sagen, ist diese Haltung nicht da. Dann weiß ich gar nicht, ob man so einen Prozess machen muss. So, das ist so ein Kern für mich, der die Haltung betrifft. Die zweite Haltung ist auch, dass man sieht, dass die dass wir Resilienz aufbauen müssen in den Kliniken, weil sich Dinge verändert haben. Ja, überhaupt, dass man am System arbeiten kann. Wir sind im Gesundheitswesen ja mit ganz vielen Menschen treffe ich zusammen, die immer sagen, ja, bei uns kann man eh nichts verändern. Ja, weil die gelernt haben, über die ganzen Legislaturperioden hinweg, immer wieder die neue Hoffnung, kommt ein neuer Gesundheitsminister, jetzt wird alles gut, der hat's verstanden, haben die ein Stück weit gelernt, dass man nichts verändern kann. Und das ist, würde ich sagen, auch die Haltung, die wir an der Stelle verändern wollen oder wofür wir die Menschen gewinnen wollen, dass sie sagen, ich habe verstanden, wir können sehr viel verändern, auch wenn im Bundesgesundheitsministerium die bestimmte Themen vielleicht noch nicht adressiert sind. Ja, also das sind so Haltungsfragen für uns, die da eine Rolle spielen. Das Menschenbild, was da auch hinter steckt, ne, es gibt unterschiedliche Menschenbilder. Die einen sagen, ja, Menschen sind an sich, die muss man kontrollieren. Ja, der Mensch an sich ist quasi faul, muss kontrolliert werden. Es gibt das Menschenbild, die sagen, nee, Menschen an sich sind leistungsbereit und fähig und willig und man muss sie darin nur unterstützen. Das heißt, auch die Haltung wird auch geprägt durch das Menschenbild, was dahinter steckt.
Und diese, also finde ich jetzt alles sehr nachvollziehbar. Die Frage ist nur, wer muss diese Haltung einnehmen? Man sagt ja immer so schön, dieses tolle Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf. Ist ja mindestens mal so, als allererstes wichtig, dass die Geschäftsführung diese Haltung einnimmt, aber dann darüber hinaus natürlich auch die Leitungspersonen und dann darüber hinaus eigentlich ja alle. Wie schafft man das denn? Oder ist das etwas, was vorhanden sein muss, damit man überhaupt mit euch arbeiten kann? Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der diese negativen Grundannahmen hat, dass der sich eines Besseren belehren oder von etwas anderem überzeugen lässt.
Also das gibt es in der Tat. Also ich für meinen Teil zumindest führe diese Prozesse dann auch nicht durch. Weil das wissen wir aus der Wirtschaft. Ich mache das seit weit über 20 Jahren, dass wenn Geschäftsführungen, Vorstände sagen, ja, die da unten, die sollen sich verändern. Aber ich mache das mal so, wie ich das bislang gemacht habe. Dann gelingen diese Prozesse nicht. Wir haben einen ganz hohen Anteil von nicht gelingenden Prozessen. Wir sind immer so sind immer so um die 85% seit locker 15 Jahren, die überhaupt gar nicht gelingen an Veränderungsprozessen. Und ich fände es ganz schwierig, wenn wir das im Gesundheitswesen jetzt auch anfangen. Ja, diese unendlich vielen nicht gelingenden Veränderungsprozesse. Und deswegen bin ich da quasi gewaschen durch die Erfahrung dieser Jahre sehr klar, dass ich immer vorne anfange und sage, teilen Sie die Haltung, dass Selbstfürsorge und Resilienz wichtig sind für Ihr System. Wenn das jemand nicht beantwortet mit einem klaren Ja, dann würde ich an der Stelle erstmal noch im Diskurs verbleiben. Und wenn auch dann noch die Antwort ist, nee, eigentlich möchte ich nur, dass das hier noch produktiver wird, dann würde ich so einen Prozess nicht machen. Das ist
sehr gut.
Ja, weil es bringt auch nichts. Und ich finde es eine Zumutung für die Leute, sie durch so einen Prozess zu schicken und sie malen 1 Million Moderationskarten, nein, natürlich übertrieben, aber sie durch diesen Prozess zu schicken, sie entwickeln Maßnahmen und wirklich auch wertvolle Maßnahmen, das sehen wir in ganz vielen Prozessen. Und dann kommt jemand und sagt, nee, etchi-betchi machen wir aber nicht. Oder lebt den Alltag ganz anders. Und da sind wir schon bei der Haltung, die ich vorhin in der Führung auch angesprochen habe. Wenn ich als Führungskraft die Haltung habe, mein Job ist das hier zu ermöglichen, also die gute Leistung zu ermöglichen, gesundes Arbeiten zu ermöglichen, dann ist das die Haltung, die wir in dem Focus Hospital sehen. Wenn das eine sehr hierarchische, vorgesetzten, untergebenen Haltung ist, ich sage dir und du machst, dann wissen wir einfach, dass das im Alltag, da können die Maßnahmen, die entwickelt werden, so gut sein, wie sie wollen, dass das im Alltag dazu führt, dass das konterkariert wird.
Ja, macht Sinn. Okay, wir sind in der Folge schon recht fortgeschritten. Ich habe noch tausende Fragen theoretisch. Ich stelle noch mal so vielleicht ein, zwei, damit wir noch das Ganze ein bisschen abrunden können. Wenn man sich jetzt so ein konkretes Projekt vorstellt, ich versuche jetzt mal mehrere Fragen zu verbinden, vielleicht kriegen wir das hin. Du arbeitest mit einem Krankenhaus. Ja? Wie kann man sich das vorstellen, wer ist da alles involviert? Wer ist für die Umsetzung besonders wichtig? Und vielleicht kannst du ein oder zwei konkrete, wirklich ganz konkrete Methoden nennen, die vielleicht auch einen Namen haben und nicht im Sinne von, wir machen einen Workshop oder wir machen Moderationskarten, sondern vielleicht gibt's ja auch ein, zwei Methoden, die man benennen kann, die du da anwendest oder die ihr anwendet, wenn ihr in so ein Projekt reingeht. Gib uns mal ein Gefühl dafür, wie das dann abläuft. Eine Phase haben wir schon verstanden. Man muss am Anfang erstmal analysieren, man muss erstmal verstehen, was passiert dann?
Also wir bringen als nächstes das Wissen in die Organisation. Ja, weil das für viele kommt das ja wie aus heiterem Himmel, dieses Thema. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben, deswegen machen wir diesen Podcast, den wir beide hier gerade machen, damit auch KMA unterstützt ja darüber auch die Wissensvermittlung in den Organisationen. Das heißt, dass die Leute erstmal verstehen, warum sollten wir uns da hinsetzen und überhaupt mit diesen Fragen beschäftigen. So, das heißt, wir haben eine Analyse, wir wissen also, wo es brennt. Wir haben Wissen in der Organisation, dass die Leute wissen, wofür macht mir das hier gerade Sinn, dass wir das tun, warum sollte ich mich eigentlich engagieren. Und der nächste Schritt, das sind schon die Workshops. Das heißt, da werden die Termine gemacht. Das ist jetzt in Kliniken unterschiedlich, wie das da organisiert wird, aber auch je nach Schichtplangestaltung finden die Workshops statt. Und das ist auch quasi cross-hierarchisch, das heißt, da sind Führungskräfte und ihre Teams auch gemischt. Ja, das ist nicht, es gibt was Separates für Führung und hier was für die Mitarbeitenden. Und dann werden die durch diese Fragen durchgeführt. Und zwar die, die wir aus der Befragung heraus gesehen haben, wo die Handlungsfelder liegen. Und dann diskutieren die, was könnten Lösungen sein, was könnten Möglichkeiten sein, wie können wir das bei uns hier machen. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir das im Hintergrund alles aufnehmen, weil wir reden ja teilweise hier auch von wirklich Hunderten oder Tausenden von Menschen. Das heißt, da werden im Hintergrund die Maßnahmen zusammengedampft, so dass wir im Ergebnis aus diesen 5 Handlungsfeldern heraus sehr klar sagen können, das ist das, was die Mitarbeitenden dieser Organisation vorschlagen, wie man fokussierter, konzentrierter arbeiten kann. Das unterteilen wir nochmal in Maßnahmen, die sehr schnell umzusetzen sind. Sprich, wir widmen zum Beispiel einen Raum um, dass man da konzentriert arbeiten kann. Es gibt aber auch Maßnahmen, da muss man anders dran arbeiten. Das sind dann Sachen, wo wirklich ganze Prozessabschnitte neu gedacht werden. Ich gebe ein Beispiel. Ein OP-Team hat gesagt, dass sie ganz oft einfach, dass noch irgendwas fehlt. Und dann sind aber alle schon steril und dann muss irgendwie rausgefunkt werden und dann gibt's den Stress, weil einer muss losrennen und muss das besorgen. Alle sind unter Druck. Und das passiert halt häufiger. So, das ist natürlich maximal defokussierend. Das heißt, in dem Augenblick wird überhaupt gefragt, wo liegt denn eigentlich das Problem, dass das immer wieder auftaucht. Und das wird dann quasi so ein bisschen in diese Prozessspalte eingetragen, zu sagen, hier sind Prozessabschnitte, Prozessthemen, die wir uns angucken müssen. Und diese einfach umzusetzenden Sachen werden auch sofort umgesetzt. Ja, also gibt's nicht noch quasi das Siegel vom Papst, sondern es wird umgesetzt und die Prozessthemen oder das, was ein bisschen größer ist oder was investitionsbedürftig ist, wird dann nochmal auch durchs Management freigegeben und dann wird geguckt, wer macht es und dann auch dann wird es bearbeitet, dann wird es irgendwann umgesetzt und wir messen dann ja nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, was hat sich denn insgesamt verändert? Das heißt, der Anfang des Prozesses ist die Messung, das Ende unserer Begleitung zumindest ist auch die Messung und wir empfehlen den Kliniken, damit der Fokus bleibt, ist auch in die internen Gremien mit aufzunehmen, in die Teamsitzungen mit aufzunehmen, dass man einfach einen Punkt hat, wie gelingt uns das eigentlich mit fokussierten Arbeiten, sind wir noch gut unterwegs, sowohl auf der Führungsebene als auch auf der Teamebene. Also es ist ein relativ kompakter Prozess, muss man dazu sagen. Es dauert nicht 25 Jahre. Man sagt ja immer, also es gibt ja diese
Sätze. Wie lange dauert's denn?
Also in der Klinik, so mit 1000 Mitarbeitenden, würde ich sagen, 4 Monate. Mhm. Das kommt auf die Schichtplanung an, wie weit wir die Leute rauseisen können. Mhm. Ich sag mal, in Wirtschaftsunternehmen, wo wir nicht die Schichtplanungsproblematik haben, sind wir bei 1000 Leuten, sind wir in 2 Monaten durch. Mhm. Weil dann hat die Organisation alles, was sie braucht, um das selber zu tun. Wir wollen ja möglichst schnell die Organisation fit machen, dass sie das selber tun kann.
Sehr gut. Okay. Dann lass uns zur Abschlussfrage kommen schon. Wir sind schon so weit fortgeschritten, dass wir die jetzt stellen. Das ist jetzt auch eine Kombination aus mehreren. Vielleicht schaffst du da den Schulterschluss zwischen den Fragen. Wir haben ja jetzt ganz viel über das Konzept, The Focused Hospital, über fokussiertes Arbeiten, über die Art, wie ihr dann auch Beratung durchführt und dass dann auch das Messen der Ergebnisse besonders wichtig ist, gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was für dich die wichtigsten Aspekte dabei waren, beziehungsweise wie man auch dafür sorgt, dass man nach dem Prozess nachhaltig diese ganzen Maßnahmen auch beibehält? Ja, weil es bringt ja nichts, dann nach 4 Monaten ein Ergebnis zu haben und alle sind Feuer und Flamme dafür und dann, wenn man ein Jahr später wieder guckt, dann ist aber eigentlich wieder alles beim Alten. Worauf sollte man achten? Fass doch bitte nochmal unser Gespräch, auch wenn das schwierig ist, aber du bist ja Experten, fass es doch nochmal zusammen und gib uns einen Ausblick, wie man das schaffen kann.
Also das ist in der Tat eine Herausforderung.
Ich weiß.
Also in dem ganzen Thema geht es darum, den Arbeitsalltag anders zu gestalten. Das ist vielleicht mal die Überschrift. Ist kein Projekt, sondern es geht wirklich darum, die Arbeit an sich anders zu gestalten, um Stress und Erschöpfung zu reduzieren und gleichzeitig Resilienz aufzubauen. So, das ist vielleicht das Wofür. Also es hat quasi das hat zwar einen Anfang, aber kein Ende, weil es die Arbeit an sich verändert. So. Der zweite Punkt ist, wie halten wir eigentlich den Fokus? Das, was wir sehen, ist, dass diese positiven Effekte sich so schnell einstellen bei den Menschen, dass die ein originäres Interesse daran haben, das fortzuführen. Interessanterweise ist das auf Mitarbeitenden-Ebene stärker ausgeprägt als auf Führungsebene. Das hatten wir am Anfang auch nicht so gedacht, aber die Mitarbeitenden selber halten von sich aus sehr stark den Fokus auf das Thema. Und da müssen wir so ein bisschen manchmal die Führungskräfte unterstützen, dass denen das auch gelingt. Und was wir schnell brauchen, ist eine neue Routine. Weil wenn du von alten Mustern oder im alten Arbeiten sprichst, also dieser Rückfall in das Alte, dann heißt das eigentlich der Rückfall in die Routine. Das heißt, das Neue ist noch keine Routine. Und das muss unser Ziel sein. Deswegen ist auch so ein kompakter Prozess, möglichst schnell in eine neue Routine zu kommen. Weil dann gibt's nichts Altes mehr, in das man reinfällt. Und da gucken wir schon mindestens 6 Wochen lang, muss da der volle Taschenlampenstrahl quasi draufgehalten werden. Wir müssen es vernünftig integrieren in die Gremiensitzungen, das habe ich vorhin schon genannt, und Teamsitzungen. Aber uns ist es noch nicht passiert, dass so ein Prozess kaputt gegangen ist. Weil sich die neuen Routinen einfach besser anfühlen. Das ist kein Prozess, wo man etwas für andere tut, sondern man tut was für sich. Für sich und für das eigene Team. Und das hat eine andere Dynamik jetzt aus der Transformationsperspektive betrachtet. Ja, aber idealerweise haben wir ganz am Anfang über die Zielbildentwicklung mit dem Management, über den Wissensaufbau und über das neue Erleben 3 Komponenten, die das Ding tragen.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, liebe Vera, dass du uns mitgenommen hast bei diesem ganz spannenden Thema. Ich denke, da waren viele interessante Einblicke dabei und wahrscheinlich werden im Nachgang noch einige auf dich zukommen, um da nochmal genauer nachzufragen. Deshalb danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir recht herzlich, Tobias.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Dr. Tobias Krieg für Moderation und das Competence Center Audiovisuell für Produktion, Schnitt und Cover. Das Krankenhaus der Zukunft ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.